So, hallo, jetzt begrüße ich euch zur zweiten Stunde des heutigen Lokalmagazins. Im Studio haben wir jetzt Gäste, nämlich vom Zimmertheater. Das sind heute wieder Michael Harnisch und Joachim Zelter.
Genau, guten Morgen. Hallo.
Mikro ist dann drauf? Gut. Sie haben Hallo gesagt. Heute wird es um das Stück gehen, Biel am See, das dieses Wochenende Uraufführung gefeiert hat im Zimmertheater Tübingen.
Genau, ganz richtig. Vergangenen Samstag war Uraufführung Biel am See. Und vielleicht ganz kleine Korrektur, Joachim Zelter, der hier neben mir sitzt, ist zwar der Autor des Stücks Biel am See, ist aber natürlich kein festes Ensemblemitglied vom Zimmertheater, ist aber dem Zimmertheater schon seit Jahren verbunden. Es gab immer wieder Uraufführungen seiner Stücke am Zimmertheater. Und was ich auch sehr schön finde, viele seiner Romane haben ihre Buchpräsentation im Zimmertheater oder im Löwen gehabt.
Genau, so ist es. Deswegen. Und ich bin dem Theater genauso verbunden, weil ich einfach auch die Schauspieler sehr, sehr gut kenne und die Regisseure. Das heißt, wenn ich ein Stück schreibe, dann weiß ich eigentlich auch genau, wer das spielen wird und wie sie spielen werden. Und ich würde jetzt auch gar nicht auf die Idee kommen, ein Stück zu schreiben, wo 10 Schauspieler drin vorkommen, weil es ganz klar ist, dass das unspielbar wäre fürs Zimmertheater mit einem Ensemble von 4 bis 5 Schauspielern. Und von daher schreibe ich eigentlich unbewusst alle Stücke schon so, als ob ich sie eigentlich nur fürs Zimmertheater schreiben würde.
Das ist schön zu hören.
Das hat natürlich satirische Elemente. Also sagen wir, im weitesten Sinne ist Komik der allgemeine Begriff und jetzt gibt es verschiedene Unterkategorien der Komik und Satire bedeutet halt, dass man so gesellschaftlichen Verhältnissen, die nicht stimmig sind, so den Spiegel vorhält. Aber aus meiner Sicht, als ich das geschrieben habe, weil da natürlich auch eine große persönliche Betroffenheit da ist, ist es auch eine Groteske oder was sehr, sehr Absurdes. Und absurd bedeutet eigentlich, wenn was überhaupt nicht mehr stimmig ist. Und es kommt vielleicht bei mir hinzu, dass ich ganz stark von furchtbaren Autoren sozialisiert wurde, wie Beckett und Pinter, die heute gar nicht mehr gespielt werden. Und aus dieser Ecke komme ich. Und ja, es hat satirische Elemente, aber auch groteske und absurde Elemente. Ich weiß nicht, ob du damit einverstanden
absolut,
bist.
Absolut einverstanden.
Du hast gerade erwähnt, es geht um den Kunstmarkt, es geht um den Beruf als Künstler und auch um den Erfolg von Künstlern. Können wir das genau vielleicht ein bisschen genauer nochmal erzählen? Um was geht es konkret? Was
soll ich das sagen? Oder du kannst mich ja unterbrechen, wenn ich es falsch sage. Also dann so, es ist einfach ein bildender Künstler, Richard Gonter, der eigentlich so ganz gut arbeitet und im Geschäft ist. Und der bekommt eines Tages einen Brief von einem Juror. In dem Brief steht drin, vielleicht erinnern Sie sich noch an mich, Sie haben vor ein paar Jahren ein Stipendium bekommen, ich war in der Jury drin und von all den eingereichten Arbeiten haben mir Ihre Arbeiten am besten gefallen. Und sowas bekommt natürlich ein Künstler oder Schriftsteller ganz selten. Ich meine, Sie bekommen vielleicht auch ganz selten irgendwie Fanpost. Wer kriegt da schon Fanpost? Und dann ist der Richard Gontert sehr aktiviert und beginnt einen Briefwechsel mit diesem Juror, der Mirandola heißt. Und dieser Juror wird immer freundlicher und bietet ihm irgendwann mal auch an die Möglichkeit, dass das einen Preis gibt, den Kunstpreis des Bieler Sees. Und er könnte doch dafür eine Arbeit einreichen. Und dann macht er das auch und das dauert aber schon 2 Jahre. Und dann ist diese Arbeit aber nicht erfülltes Kriterium, nicht, dass diese Arbeit eine Ähnlichkeit mit dem Bieler See haben muss. Denn der Preis ist ja der Kunstpreis des Bieler Sees und der Haken dran ist, diese Kunstwerke müssen irgendeinen Bezug zu diesem Bieler See haben. Und dieser Kunstpreis ist mit 50.000 Schweizer Franken dotiert und es wird immer während dieses Stückes immer deutlicher, wenn man diesen Preis bekommt, hat man den Durchbruch geschafft und dann ist man wirklich ein gefeierter Künstler. Das geht ja nicht nur um das Geld, sondern auch um diese symbolische Bedeutung von so einem Preis. Und dann fängt er wirklich an, dieser Künstler so nach 2, 3 Jahren sich immer mehr mit diesem absurden See zu beschäftigen, also Kunstwerke zu schaffen, die irgendeinen Bezug haben zu dem See. Und jedes Mal, weil dieser Preis alle 2 Jahre vergeben wird, ist er immer ganz nah dran, aber scheitert immer, weil der Bezug vielleicht doch nicht ganz deutlich genug ist oder dann ist er wieder zu deutlich. Also immer ist irgendein Haken da und so verrennt sich dieser bildende Künstler Richard Gontert immer mehr in diese Wahnidee, nicht nur diesen Preis zu bekommen, sondern was noch viel schlimmer ist, in diese Wahnidee Bieler See. Also er träumt nachts von diesem See, er spricht nachts diesen See, er malt Bilder über diesen See das Ende will ich gar nicht verraten, aber es ist einfach ein Stück über so eine Verführung und wie ein Mensch, der verführt wird durch diese Idee eines Preises, sich immer mehr verrennt in eine groteske Auswegslosigkeiten, einen individuellen Wahnwitz, fast eine Art der Geisteskrankheit am Ende.
Auf der anderen Seite hat das Stück auch noch eine private Ebene, nenne ich es jetzt mal, nämlich Richard Gontert hat eine Frau, Lucia, Und Lucia begleitet natürlich diesen Prozess, den Richard da durchmacht, also mit diesen Auf und Abs, mit diesen Bewerbungen für den Bieler See Kunstpreis. Und Lucia ist die Figur, die sich, glaube ich, am meisten innerhalb des Stücks auch verändert. Denn am Anfang ist sie auch ähnlich wie Richard eigentlich sehr verführbar, lässt sich eben auch auf dieses Spiel mit dem See-Kunstpreis ein. Aber es kommt dann auch dazu, dass eben Lucia mit diesen Auf und Abs irgendwann auch sich weiterentwickelt und ja zum Gegenpart wird, zum Gegenpol wird. Und auch hier verrate ich nicht das Ende, wie das ausgeht, aber eben, dass eben auch die private Beziehung unter diesem Streben nach dem Kunstpreis des Bieler Sees eben leidet.
Ja, und der Name Lucia schon viel sagen, das kommt vom lateinischen Lux, Licht, also sie ist so quasi so eine Instanz der Erkenntnis, also dass die schneller durchschaut, was das eigentlich für, wie der Künstler sich selber immer mehr verrät und sich selber ad absurdum führt. Und der Künstler merkt es ja gar nicht. Und ja, sollen wir noch mehr dazu sagen oder erstmal eine Pause machen?
Nee, das war ja schon ganz schön ordentlich Information. Also da kann man einiges ziehen. Biel am See ist ja tatsächlich ein realer Ort. Also gibt es denn den Kunstpreis tatsächlich auch? Oder wie kann man
ja, also eigentlich habe ich mir das alles ausgedacht. Also ich war halt als Kind mal am Bieler See und ich habe den nur deswegen gewählt, weil der Name so grotesk ist. Man kann schöne Wortspiele machen wie beliebig und Beil, Biel. Beil ist ein Anagramm von Biel und Biel von Beil. Und man kann und dann
und lieb.
Lieb, genau. Also man kann sehr gut... Also Starnberger See wäre jetzt einfach so phonetisch nicht so gut, da kann man nicht so gut rhythmisieren, den Kunstpreis des Starnberger Sees wäre nicht so gut wie der Bieler See. Und das ist auch das Wort, was am häufigsten gesprochen wird, also wenn man im Stück ist, träumt man nachts vom Bieler See. Und den habe ich mir einfach ausgewählt, aber deine Frage war ja, dass ob es diesen Preis wirklich gibt. Und als das Stück dann fertig war, hat man mich darauf aufmerksam gemacht, es gibt wirklich einen Kunstpreis des Bieler Sees und das habe ich überhaupt nicht gewusst. Und da war ich dann ziemlich, ja, meistens folgt die Realität der Literatur, nicht umgekehrt. Nein, also die Schweiz und dieser Bieler See wirkt in diesem Stück so ein bisschen wie so eine Art Himmelreich. Also auch das Wetter ist da viel besser am Bieler See, da wachsen Palmen, Rubinien, das weiß ich gar nicht, ob da wirklich Palmen wachsen, aber es hat so die Idee, es gibt ja auch in Amerika in der Literatur diese Idee des American Dream. So ein Stück wie Death of a Salesman, Tod eines Handlungsreisenden, da geht es natürlich auch um diesen Traum, dass er endlich Erfolg hat, dieser Handlungsreisende. Und am Ende stirbt dieser Handlungsreisende und seine Söhne sagen am Graf, he had just the wrong dreams, all wrong. Und so ein bisschen ist es auch in diesem Stück Biel am See so, dass Biel ein Traum ist, eine Art Schweizer Traum, kein American Dream, sondern a Swiss Dream. Und das hat natürlich schon eher was Komisches, weil die Schweiz sehr klein ist und wenn man da jetzt von einem Schweizer Traum redet, hat es nicht diese Strahlkraft eines American Dream, aber genau damit spielen wir. Und das, ja. Was ich sagen wollte, ich habe mir auch überlegt, den See völlig zu erfinden, also irgendwie einen Bubelsee, den es gar nicht gibt und habe auch damit versucht zu arbeiten, aber dann habe ich gedacht, es ist einfach besser, einen real existierenden See zu haben. Das ist einfach unterm Strich besser.
Da ist ein Mythos dahinter.
Ja, ein Mythos. Also dieser See hat natürlich irgendwas, was auch noch wichtig ist, Richard Gontard geht überhaupt nie zu dem See. Er beschäftigt sich über 10 Jahre.
Das finde ich auch ein wunderbar absurdes Detail. Ja.
Er beschäftigt sich die ganze Zeit mit dem See, er malt ihn auch, aber nur über eine Webcam, weil er auch gar nicht das Geld hat, da hinzureisen, weil die Schweiz ist ja auch sehr teuer und ein armer Künstler hat gar nicht die Möglichkeiten, da hinzureisen. Einmal reist er nach Bern, da geht es dann um einen Vortrag, den er halten soll, aber jemand anders. Und da hat er eigentlich gar nicht das Geld dazu. Und er muss dann in seinem klapprigen VW-Bus übernachten und er hat noch nicht mal das Geld, um das Auto auszulösen im Parkhaus. Und er gerät dann irgendwie in seine Eile in eine Schweizer Parkschranke und fängt dann an zu bluten und robbt dann wie ein geschlagener Krieger wieder zurück nach Deutschland. Aber an den Bieler See kommt er überhaupt nie hin und er beschäftigt sich aber den See. Und das hat dann durchaus auch eine religiöse Dimension, dass man sich mit etwas beschäftigt oder auf etwas hinarbeitet, was sinnlich gar nicht präsent ist. Also dass alle großen Weltreligionen beschäftigen sich genau damit, eine Erlösung, ein Paradies, ein Himmelreich, was ja empirisch gar nicht präsent ist in unserer Welt, aber auf das man vielleicht hinarbeitet oder hinhofft. Und insofern hat das Stück durchaus auch so eine religiöse Thematik, unterschwellig.
Die Webcam ist ja auch wieder nur ein Bild von diesem See. Das heißt, auch eben diese wirkliche Beschäftigung mit dem konkreten Begriff, mal dahin zu fahren, vielleicht in das Wasser zu greifen oder in diesem See zu schwimmen, an diesem See spazieren zu gehen, das hat gar keine Bedeutung für Richard Gontard, sondern
es kommt ihm nicht mal im geringsten in den Sinn.
Ja, es kommt also aus mehreren Gründen, weil er einfach erstens das Geld nicht hat und weil er als Künstler so in der Tretmühle ist zu arbeiten, dass er gar nicht auch die Zeit hätte. Also um da hinzufahren, müsste man ihm erstmal diesen Preis geben, weil ein Preis hätte genau die Funktion, einen Künstler ein bisschen zu entlasten, dass er mal ein Ja Jahr leben kann von was, und dann hätte er den Spielraum. Wobei ich bin mir sicher, wenn er jetzt da extra hingefahren wäre, ein paar Monate, hätte sich ein Hotel einquartiert und hätte sich da vor Ort beschäftigt, hätte er den Preis auch nicht bekommen. Aber die Botschaft ist natürlich schon auch diese völlige Vergeblichkeit, ja, dass man immer wieder versucht und egal welche Schritte er unternommen hätte, er würde diesen Preis nicht so ohne weiteres bekommen. Von daher hat er sogar recht gehabt, erst gar nicht dahin zu fahren. Und mein Held wird quasi auch vergiftet von einem See. Das ist also eine Umkehrung eines klassischen Motivs, weil normalerweise ja Menschen Seen vergiften mit ihren Abfällen. Und hier wird ein Künstler von einem See vergiftet, in psychologischer Hinsicht.
Naja, und wie bei Dorian Gray gibt es auch hier so eine Art Verführer,
genau,
der natürlich dazu erstmal Richard auf den Gedanken bringt.
Mephistophelisches.
Genau, unbedingt. Genau, ja. Das ist so mein Konzept gewesen. Oder, mhm, oder wie Lord Henry, wie du
ja gesagt. Genau, eben. Ja. Und der Verführer in Biel am See heißt Della Mirandola. Dadurch, dass es eben diese Mephisto-Figur ist, diese Verführerfigur ist, eben aber genau eben dazu führt, dass eben Richard diese Würde nicht erlangen kann oder die Würde immer mehr verliert, seine Menschenwürde, seine Menschlichkeit auch eigentlich im Umgang mit anderen Menschen. Das ist ja auch das Spannende daran.
Unbedingt, ja, also er verliert sich immer mehr, weil er hat, die Menschenwürde ist ja ein utopisches Projekt und es gibt viele utopische Projekte, die die Menschheit versucht hat zu realisieren, und manchmal sind auch utopische Projekte gescheitert, weil man Mittel einsetzt, die dann am Ende diese Ziele völlig pervertieren. Also siehe Stalinismus oder real existierender Sozialismus, das sind ja alles gescheiterte utopische Projekte, und so scheitert auch dieses Kunstprojekt oder dieses Individuationsprojekt von Richard, dass er halt immer mehr, je mehr er sich mit diesem Preis beschäftigt, dann seine Würde und seine Autonomie und seine Unabhängigkeit als Künstler verliert. Also jeder hat seinen Biel, nicht nur Künstler, sondern auch Schriftsteller oder Bäcker oder wie, jeder hat, versucht irgendeinen Erfolg oder eine Anerkennung zu bekommen, oder viele versuchen das und macht sich dadurch noch sehr abhängig von äußeren Kräften, die man gar nicht kontrollieren kann. Und ja, das ist dann...
Spielen da auch persönliche Erfahrungen mit rein? Kann ich das so fragen?
Ja, klar. Ja, sehr viele. Also klar, das ist genau so. Auch im Literaturbetrieb geht es ja auch um Preise. Und es ist eben so, dass Künstler und Schriftsteller und häufig auch Schauspieler, wenn sie kein festes Engagement haben, natürlich in einer sehr prekären Situation sind und sehr davon abhängig sind, von außen Anerkennung zu bekommen, Engagements zu bekommen oder eben auch Preise. Und in der Literatur ist es zum Beispiel so, würde ich jetzt den Büchnerpreis bekommen, der ist, glaube ich, mit 40.000 Euro dotiert, dann wäre ich quasi innerhalb von 10 Minuten ein anderer Mensch. Also nicht von meinem subjektiven Empfinden, sondern die ganze Wahrnehmung wäre eine ganz andere. Also Preise haben nicht nur die Bedeutung, dass es eine materielle Möglichkeit ist, mal ein Jahr in Ruhe zu arbeiten, sondern es hat eben auch diesen symbolischen Kapitalwert, der überhaupt erst Künstler zu Künstlern macht. Also das ist natürlich schon sehr real. Also jeder hat seinen Biel, nicht nur Künstler, sondern auch Schriftsteller oder Bäcker oder wie jeder versucht irgendeinen Erfolg oder eine Anerkennung zu bekommen, oder viele versuchen das und macht sich dadurch natürlich sehr abhängig von äußeren Kräften, die man gar nicht kontrollieren kann. Und ja, das ist dann...
Spielen da auch persönliche Erfahrungen mit rein? Kann ich das so fragen?
Ja, klar. Ja, sehr viele. Also klar, das ist genau so. Auch im Literaturbetrieb geht es ja auch um Preise. Und es ist eben so, dass Künstler und Schriftsteller und häufig auch Schauspieler, wenn sie kein festes Engagement haben, natürlich in einer sehr prekären Situation sind und sehr davon abhängig sind, von außen Anerkennung zu bekommen, Engagements zu bekommen oder eben auch Preise. Und in der Literatur ist es zum Beispiel so, würde ich jetzt den Büchnerpreis bekommen, der ist, glaube ich, mit 40.000 Euro dotiert, dann wäre ich quasi innerhalb von 10 Minuten ein anderer Mensch. Also nicht von meinem subjektiven Empfinden, sondern die ganze Wahrnehmung wäre eine ganz andere. Also Preise haben nicht nur die Bedeutung, dass es eine materielle Möglichkeit ist, mal ein Jahr in Ruhe zu arbeiten, sondern es hat eben auch diesen symbolischen Kapitalwert, der überhaupt erst Künstler zu Künstlern macht. Also das ist natürlich schon sehr real. Es gibt natürlich Briefromane, aber eigentlich keine Brieftheaterstücke, glaube ich. Und so, das könnte vielleicht sogar das erste Brieftheaterstück in der, ich meine, du kennst dich da sicher viel besser aus in der Theatergeschichte.
Ja, ich überlege gerade, aber mir fällt so auch
und
spontan nichts
es ein. Fliegen Briefe.
Es fliegen Briefe, und es wird ja der Mirandola, der ist ja eigentlich nie wirklich auf der Bühne, sondern das sind ja alles briefliche Korrespondenzen, aber zugleich taucht er natürlich immer wieder in der Sprache der Bühne aus dem Nichts auf. Also man weiß gar nicht, sitzt er jetzt wirklich mit am Mittagstisch oder beim Frühstück von den beiden. Dann kommt halt ein Brief, aber irgendwann kommt der Brief nicht mehr als Kuvert rein, sondern steht einfach Mirandola daneben. Das heißt, so Fiktion und Realität Realität löst sich immer mehr auf. Und es gibt auch durchaus die, als ich das selber geschrieben habe, hatte ich diese Deutungsidee, dass es diesen Mirandola vielleicht gar nicht gibt am Ende. Dass ein Künstler auch sich in eine Wahnidee, dass diese Wahnidee so weit geht, dass man sich so jemanden auch ausdenkt. Und das wäre durchaus auch eine mögliche Deutung. Mhm.
Okay. Dass eben dann Figuren plötzlich aus dem Nichts auftauchen, im Raum sind und auch diesen Raum plötzlich einnehmen. Das ist vielleicht auch das Besondere dann auch der Inszenierung, dass eben Della Mirandola plötzlich einen Raum einnimmt innerhalb der Zimmertheaterbühne, der eigentlich zunächst mal als Raum von Richard und Lucia definiert war und plötzlich aber auch nicht mehr diesen Raum verlässt und plötzlich immer präsent ist und dann doch wieder verschwindet und dann wieder ja fast mephistohaft plötzlich wieder auftaucht, im Raum steht und wieder eine neue Verführung im Raum steht, wieder diesen See in den Raum wirft, wieder diesen Preis in Aussicht stellt. Und das, finde ich, hat der Regisseur und die Bühnenbildnerin, also Regisseur Axel Krause, Bühnenbildner Rodija Baljun, haben es auch sehr schön gelöst, indem sie auch eben Elemente, eigentlich künstlerische oder künstliche Elemente in den Raum stellen. Also es gibt immer wieder Treppenabsätze, Treppenstufen, die ganz unterschiedliche Funktionen übernehmen, die auch ein bisschen dieses Auf- und Abschildern.
Stilistisch hätte ich noch eine Anmerkung.
Ja.
Ich habe mich oft an Comic-Panels erinnert gefühlt. Also ein großes Comic-Panel, das ist das Atelier, und da drin dann Mirandola, der erscheint in einer Ecke als kleineres Panel eingeblendet, und es hatte für mich oft Comic-Ästhetik.
Mhm. Comic-Ästhetik,
so kann man es auch lesen, glaube ich.
Ne, daran hatten wir gar nicht so gedacht. Also für uns war es erstmal in dem Sinn wirklich so ein bisschen auch einen Pol zu setzen, der eben auch diese künstlerische Tätigkeit, die Kunst in den Raum rückt, deswegen auch ein sehr abstraktes Bühnenbild, das eben multifunktional ist, um eben auch zu verdeutlichen, was macht einen bildenden Künstler aus. Also wir haben da versucht, einfach auch diese Elemente einfach als Kunst in den Raum zu stellen und Behauptungen aufzustellen, dass so ein Element eben alles sein kann und nichts sein kann. Also die Interpretation oder der Interpretation sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und das ist eigentlich auch das Schöne an Kunst, dass man eben interpretieren kann, dass man sich eigenen Gedanken dazu machen kann, dass jeder Mensch aufgefordert ist, Kunst selbst zu rezipieren, eben sich nicht auf vorgefertigte Meinungen zu verlassen. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass man eben seine eigene Meinung bildet, seine eigene Stellung einem zu einem Gemälde, zu einer Skulptur, aber auch zu einem Text.
So. Ja, wir haben jetzt schon viel über das Stück erfahren und über die Ästhetik, über die Auslegungsweisen. Und jetzt wollen wir vielleicht noch ein bisschen auf den biografischen Hintergrund. Also Joachim, du bist ja auch Autor, einigermaßen gefeierter Autor.
Das würde ich so nicht sagen. Also ich sehe eher den Richard als alter Ego von mir, also eher ungefeierter Autor. Aber gefeiert will ich auch gar nicht sein. Das finde ich auch sehr problematisch. Man sollte nicht gefeiert sein, sondern man sollte einfach schreiben und seinen Job machen.
Okay. Ja, du hast dich zumindest selber schon mit der Literaturszene auseinandergesetzt, was jetzt nicht die Kunstszene, wie sie im Stück behandelt ist, aber doch an sich vergleichbar, weil da geht es eben auch um Schaffen und um Werke und um Anerkennung in der Szene. Und also da hast du zum Beispiel ein Essay geschrieben. Kann man denn davon leben, über Literaturpreise als notdürftige Antwort auf die Lebensfragen der Schriftsteller?
Genau, also ein Essay kann man auf meiner Homepage lesen unter Preise, dann klicken die das immer an und denken, oh, jetzt hat er aber viele Preise, weil der Essay so lang ist, aber es ist ja eigentlich nur über einen einzigen Preis, den ich je bekommen habe und wie meine Erfahrungen damit. Und ich finde, es hat ganz viele Seiten. Also wenn ein Schriftsteller einen Preis bekommt, dann ist es ja auch eine was sehr Positives, es hilft ihm, er feiert vielleicht mit Freunden, aber es hat auch was Problematisches, dass man sich vielleicht auch beschämt fühlt, weil man denkt natürlich sofort an die Kollegen, die diesen Preis nicht bekommen und die genauso hart gearbeitet haben und die genauso den Preis verdient hätten und die vielleicht viel besser schreiben können. Mein Ideal wäre eigentlich, dass es ein Grundeinkommen für alle gibt, und das ist jetzt ganz unabhängig von Schriftstellern oder Künstlern. Alle Menschen sollten ein Grundeinkommen bekommen, damit sie unabhängig sind von den Märkten und unabhängig von den Preisen. Und wenn ein Mensch ein Grundeinkommen von 1.000 Euro bekommt und er nimmt dann noch einen Preis entgegen, dann kann er nicht sagen, ich nehme den entgegen, um meinen Lebensunterhalt zu sichern, sondern er nimmt den dann wirklich entgegen aus reiner Eitelkeit. Und dann hat er schon nicht mehr so eine gute Legitimation, das anzunehmen. Oder wie Thomas Bernhard mal gesagt hat, nur wenn man unter 40 Jahren alt ist und kein Geld hat, hat man überhaupt das Recht, einen Preis anzunehmen.
Bisschen hart. Okay.
Aber das ist Bernhard halt, so schreibt er. Okay. Was ich vielleicht noch unbedingt betonen möchte, ist, dass die Schauspieler ganz großartig sind. Ja, weil sowas kann auch total misslingen. So ein Stück, besonders meine Stücke, können sehr, sehr misslingen. Und wenn man da aber hervorragende Schauspieler hat, also die ich schreibe, also ich sage das wirklich nicht, also ja, ich sage das tatsächlich, dass das eines der besten Schauspieler sind, die es überhaupt in ganz Deutschland gibt. Man muss lange nach solchen tollen Schauspielern wie Robert Arnold und Nicole Schneider, weil ich habe ja schon sehr viel mit denen zusammengearbeitet und sie haben immer jedes Mal ganz, ganz hervorragend gespielt. Und natürlich auch der Gast aus Hamburg,